Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Heute wird's bunt, glitzernd und ja, auch ein bisschen politisch. Ich treffe eine Person, die auf High Heels durch die Geschichte Berlins marschiert, Touristen mit Charme erzieht und nebenbei aussieht, als hätte Marlene Dietrich eine Drag-Tochter adoptiert. Margot Schlünske, Moderatorin, Sängerin und Entertainerin, Drag-Queen, Kiez-Tour-Göttin und Gastgeberin mit Haltung. Wir sprechen über schlecht gelaunte Berliner, politisches Paillettenengagement, den Unterschied zwischen Wimpernkleber und Zivilcourage und warum man auf einer Kiez-Tour mit Margot Schlünske besser nüchtern startet, aber nie schüchtern bleibt. Hier kommt Glitzer mit Gerechtigkeit. Herzlich willkommen, Margot Schlünske.
Hallo und danke für die Einladung.
Liebe Margot, du bist gebürtige Berlinerin. Was mich als allererstes bei dir interessiert, wie ist denn Margot Schlünske eigentlich entstanden? War da irgendwie ein Knall oder gab es da eine langsame Geburt?
Ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr langsame Geburt. Die ersten Gehversuche im Fummel habe ich wahrhaftig im Kinderzimmer in den Kleidern meiner Schwester gemacht. Und dann ging es ganz, ganz früh, Anfang der 90er Jahre, mit klassischer Travestie auf die Bühne. Danach war ein Jahrzehnt ungefähr Pause und dann bin ich in die Fängen der Kreuzberger Tuntenunterwelt geraten und da bin ich dann im Endeffekt sozialisiert worden, habe da wahnsinnig viel gelernt, wie man Fummel und Politik zusammenbringt, wie man auf die Bühne geht und auch eine Message fürs Publikum hat, denn wenn man auf der Bühne steht, hat man den Fokus des Publikums und die gönnen einem, oder die geben einem das Wertvollste, was sie haben, nämlich ihre Zeit. Und mit der muss man dann was Sinnvolles anfangen.
Ja, über diese Tuntenunterwelt, das dürfen wir auch sagen, darauf haben wir uns im Vorfeld auch geeinigt.
Sprechen wir auch gleich noch darüber.
Da gehen wir später noch ein. Du hast es schon kurz erwähnt, du wurdest so ein bisschen durch die klassische Travestie inspiriert. Und dann zur Jahrtausendwende mutiertest du zur Polit-Tunte. Wie kam es denn dazu?
Ja, das war genau dieser Einstieg halt in die Tuntenwelt, in die Tuntenwelt, die damals primär in Kreuzberg halt ansässig war. Und da habe ich dann in AHA und Schwutz viele Dinge und viele Leute auch kennengelernt, viele Sachen auch angeschaut, was machen andere Leute und halt festgestellt, ein Mann im Frauenfummel einfach unglaublich viel Aufmerksamkeit generiert und dass diese Verantwortung, die man dafür bekommt, kann man auch in politische Messages verwandeln und damit seine politische Message auch mit nach außen bringen. Ja, da bin ich wirklich dadurch eine knallharte Schule von vielen Kolleginnen gegangen und habe dann im Endeffekt dort meinen politischen Aktivismus so richtig schön ausleben können.
Mhm. Du warst zu dieser Zeit im Dienste der Tuntensicherheit aktiv und da gab es die sogenannten Tunsi-KollegInnen. Ja, magst du uns mal kurz aufklären, was hat es denn mit Tunsi zu tun oder
ja,
auf sich?
Ja genau, die Tunsi, das ist ungefähr 10 Jahre später gewesen. Das war so, ja, wir springen jetzt von Anfang der 2000er zum Ende der 2000er.
Ja, das wird uns noch ein paar Mal passieren heute wahrscheinlich.
Genau, man muss ja das alles ein bisschen zeitlich ein bisschen einordnen können. Die Tunsi war das Staatsministerium für Tuntensicherheit in ganz Europa und Ostdeutschland.
Oha.
Und da sind wir in sehr, sehr stilvollen, grauen, tristen Uniformen, Originaluniformen vom Deutschen Roten Kreuz der DDR, im Gänsemarsch durch die Straßen gelaufen und haben im Endeffekt für Tuntensicherheit gesorgt. Also Sicherheit auf der Straße für Tunten. Wir haben natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit auf uns gezogen, weil wir sahen halt nicht glamourös aus. Da war kein Glamour, kein Glitzer. Wir sahen sogar eher ein bisschen, ich sag mal, gruselig bis ehrfürchtig aus und die Leute bekamen Respekt. Und das Interessante ist, wenn man als Einzelperson damals irgendwie auf die Straße gegangen ist, haben sich einige Leute wirklich bemüßigt gefühlt, irgendwie was hinterher zu rufen, hinterher zu spucken und tätliche Angriffe gab es natürlich auch, die gibt es bis heute, das will ich überhaupt nicht irgendwie verleugnen. Aber wenn man dann in so einer Kombi auftritt von 3, 4, 5 Leuten in solchen grauen Uniformen mit ernstem Gesicht, die wirklich so uniformiert im Stechschritt hintereinander die Straßen entlang laufen, von Location zu Location gehen und sich dann an den Tisch mit Leuten setzen und dann einfach mal sagen von wegen, hey, ich bin hier und ich möchte mit euch heute mal gerne über Homophobie sprechen. Damals haben wir Homophobie halt noch gesagt, nicht Queerphobie, das wäre heute besser. dann hat man wirklich ganz, ganz interessante Gespräche und entdeckt viele, viele Sichtweisen von Leuten, kann aber auch ein bisschen was bewegen. Und diese, ich sag mal, 4-Augen-Gespräche, oder es waren meistens 6, 8 oder 10 Augen, weil man hat sich ja mit mehreren Leuten zusammen an einen Tisch gesetzt. Also ich war alleine, die anderen waren halt mehrere. Mhm. Die wurden auf vieles aufmerksam gemacht, was ihnen so damals gar nicht bewusst gewesen ist.
Und kurz gesagt, Berlin war damals mit euch sicherer.
Würde ich auf jeden Fall, natürlich.
Das musst du ja sagen, das ist dein Einsatz. Ja, klar, natürlich war es mit euch besser.
Natürlich.
Also ihr seid da eher auch, ich will nicht sagen humorvoll rangegangen, aber mit einer gewissen Brise, soll ich das am besten formulieren? Also nicht ganz ernst an die Geschichte herangehen, sondern auf andere Art und Weise mit Menschen in Kontakt treten.
Sehr selbstironisch auch, natürlich. Ich meine, wir haben uns nicht die Tunsi in Anlehnung, natürlich an Stasi auch genannt. Wir hatten auch eine eigene Webseite dazu auch gehabt, wo wir halt auch eigene Fachbereiche uns zugegeben haben. Da war ich, glaube ich, dann für Bühnenstatik und Colaistik, weil ich halt immer Cola getrunken habe, zuständig und weitere Fachbereiche. Es war natürlich völlig absurd alles, aber wir haben das relativ seriös aussehen lassen und zugleich erkannte man, das ist Satire, das kann nicht ernst sein. Ich sag mal, so ähnlich wie man auch zum Beispiel Horst Schlemmer heute sieht, man weiß, das ist Satire, das kann nicht ernst sein, aber es bewirkte etwas.
Und Horst Schlemmer kommt zurück, 2026, mit einem neuen Kinofilm.
Hab ich zurück. Ich glaube, er sucht das Glück oder so, habe ich
gesagt. Ja, das suchen wir ja alle.
Ja, und naja, wenn man es noch nicht gefunden hat, dann muss man noch suchen.
Das manche haben es ja auch schon gefunden und suchen da nochmal parallel.
Ach so, naja.
Ist in Berlin ja alles möglich.
Ich bin ja der festen Überzeugung, man sollte das Glück nicht suchen, dann findet es einen schneller.
Da bist du in der richtigen Stadt. Wann hast du denn gemerkt, dass du nicht nur Drag bist, sondern irgendwie auch eine Institution? Wann war dieser Moment für dich?
Es gab keinen Moment. Mir wurde das ab und zu plötzlich hier und da mal so, ich sag mal, in die Moderation eingeworfen, in die Anmoderation eingeworfen oder wenn Leute auf mich zugekommen sind, mich angesprochen haben, und es wird mir von Mal zu Mal auch immer unangenehmer, wenn ich sowas höre, weil eine Institution ist, ehrlich gesagt, ich sag mal, Brandenburger Tor ist eine Institution, ja, oder irgendwelche hohen Ämter, das sind Institutionen. Ich bin keine Institution, ich bin eine Person und als Mensch auch nicht, man mag es kaum glauben, unfehlbar. Mhm. Das kann passieren, passiert mir natürlich nie, keine Frage.
Nein, aber natürlich, kein Fall.
Aber rein theoretisch könnte es passieren, irgendwann mal, und von daher finde ich diesen Begriff Institution sowas schon sehr merkwürdig. Eine Institution ist und bleibt, und ich bin ja eines Tages mal, wenn alles glatt geht, wollte ich gerade sagen, wenn alles übliche abläuft, bin ich eines Tages nicht mehr da, und dann ist die Institution halt weg. Das kann ja nicht sein.
Wie, du bist irgendwann nicht mehr da?
Naja, also ich bin, auch das ist ein Geheimnis.
Ja.
Ich sage zwar immer das Gegenteil, behaupte auch immer das Gegenteil, aber ich bin nicht unsterblich.
Also ich hätte schwören können, dass du vor 30 Jahren schon genauso ausgesehen hast. Das kann jetzt eine Beleidigung sein oder ein Kompliment. Das kannst du auslegen, wie du willst.
Nein, das ist wirklich so. Ich habe damals schon immer gesagt zu den Kolleginnen von mir, was macht ihr eigentlich da? Ihr schminkt euch immer auf jung, auf schlank, auf so Teenie oder junges Twen-Girl. Mhm. Und das könnt ihr doch nicht lange durchhalten. Irgendwann ist die Zeit vorbei. Dann kriegt ihr in das Gesicht halt einfach nicht mehr den Twen reingeschminkt, weil das Gesicht das halt einfach nicht mehr ermöglicht. Auch den Körper werdet ihr nicht mehr auf eine 18- oder 19-Jährige runtergeschnürt bekommen. Das funktioniert nicht. Macht euch doch jetzt gleich alt, dann habt ihr später damit schon mal gar kein Problem.
Das ist ein schönes Lebensmotto, sich von Beginn an alt zu machen.
Ja, aber nicht alt zu sein.
Ja, das stimmt. Ja, also immer schön jung bleiben.
Optisch ja, dann unterliegst du auch nicht diesem ganzen optischen Druck. Lookism, du musst das hier tragen, du musst dieses Make-up machen, du musst hier besser schminken, du hast diesen Trend verpasst. Also, nö, gar nicht.
Also jetzt schweifen wir ja schon ab. Es geht ja schon wieder gut los mit dir. Habe ich hier irgendwie mal ein paar Fragen an dich und schon ist man irgendwo ganz woanders gelandet.
Okay.
Also jetzt lass uns mal zurückgehen zu deinem Leben, das ja sehr spannend ist. Denn was viele ja nicht wissen, vielleicht nicht wissen, dass du Biotechnologie studiert hast.
Ja.
Mein Gott, wie kam es dazu?
An der Technischen Universität hier in Berlin. Ich hatte Bio-Leistungskurs gehabt und meine Bio-Leistungskurslehrerin führte irgendwann mal ein neues Thema ein und sagte so, jetzt kommen wir leider in einen sehr, sehr trockenen und spröden Bereich der Biologie, da müssen wir jetzt durch. Und ich meine, ich war in Biologie, Streberbacke, schon immer gut.
Mhm.
Aber bei dem Thema bin ich völlig durchgedreht und war hellauf begeistert von dem Thema. Und fand das sensationell großartig. Und sie war vollkommen irritiert, weil so etwas hatte sie noch nicht erlebt, dass ein Schüler oder eine Schülerin in diesem Bereich, in diesem kleinen Teilbereich eines Semesters, dann auch nochmal die Leistungen nochmal aktiv so dramatisch verbessert. Aktiv dramatisch verbessert klingt, als sei ich zuvor schulisch eigentlich schon ziemlich mittelmäßig gewesen. Nee, ich war schon wirklich recht gut dort. Ich war Aufstreber. Ich war wirklich die Klassenbeste da oder Kursbeste. Und aber dann war es nochmal wirklich, die war einfach nur hellauf begeistert und hatte das nicht erlebt. Und sie hat sehr, sehr selten 15 Punkte, das war das Maximum, vergeben. Und da musste sie dann halt mal durch. Und dann sagte sie, es tut ihr zwar einerseits ein bisschen weh, weil sie hat sich immer geschworen, das gibt's bei ihr so gut wie nie, aber hier muss sie einfach, weil es ist halt einfach mal alles komplett richtig. Und die hat mir dann halt nahegelegt, pass auf, studiere nicht Biologie, weil das ist halt dann doch für dich, glaube ich, relativ langweilig. Es gibt den Bereich Biotechnologie und das liegt, glaube ich, ihrer Meinung nach genau in dem Gebiet, welches halt mir auch unglaublich ans Herz gehen würde und welches auch unglaublich gut verstehen würde. Und ich würde mal sagen, sie hatte damals recht.
Das erklärt auch so ein bisschen, weshalb du noch so jugendlich aussiehst.
Ja.
Da wirst du ja einiges mitgenommen haben von früher.
Natürlich, alles klar. Ich mache eine eigene Gentherapie morgen.
Schön, darfst du mir gleich mal mitteilen und unseren Zuhörern?
Gar nichts.
Hast du denn so ein Geheimnis? Was machst du denn? Also viel Gesichtscremes, wie sieht das denn so aus bei dir?
Gerade überhaupt nicht. Nee? Ich habe gerade in den letzten Monaten festgestellt, dass mein Hals, dass die Haut da so kleine Fältchen jetzt überall wirft und das überall gleichmäßig. Also wie so nach einem schlimmen Sonnenbrand. Ich dachte so, oh, es ist jetzt allerdings kein Sommer. Wo kommt das denn her?
Einfach länger
ziehen.
Was
soll das denn?
Immer ein bisschen länger ziehen, dann vergeht das wieder.
Ja, also das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Die Haut lässt halt einfach da ein bisschen nach. Da erkennt man schon ein bisschen Alter und von daher. Nee, was ich empfehlen kann, ist einfach nicht zu rauchen, keinen Alkohol zu trinken und Sachen zu machen, die einem Spaß machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Man darf sich nicht zu viel mit so unangenehmen Themen auch beschäftigen. Also nicht zu viel. Man muss sich auch mit unangenehmen Dingen beschäftigen, wie zum Beispiel dem Rentenbescheid.
Ja.
Habe ich gerade erst bekommen, es war furchtbar.
Aber du hast doch noch 60 Jahre bis dahin.
Ja, aber die haben ja auch eine Prognose.
Ja, die ist nicht gut, ne?
Da denke ich auch so, wie soll man denn davon leben? Ja?
Ja, indem du bis 140 auf der Bühne stehst.
Das ist jetzt eine Androhung, aber mir bleibt doch nichts anderes übrig.
Also ja, von daher unterstütze ich da auch gerne ab und zu mal. Ich komme da auch mit im hohen Alter, wenn du noch vor Ort bist, werde ich dich beklatschen.
Mein Hinweis an meine Feindinnen und Feinde, bitte sorgt einfach in der Politik dafür, dass die einfach für anständige Renten sorgen. Und dann bin ich auch eines Tages von der Bühne auch weg. Ist dann auch in Ordnung. Dann kann ich meinen Ruhestand genießen. Wobei ich glaube, ich kann Ruhestand auch gar nicht genießen.
Nee, da bist du auch nicht gelogen. Darf ich jetzt der Typ sagen, die Typin? Du weißt schon, was ich meine. Also da bist du auch nicht die Gegenüber dafür, dass du irgendwie mit 44, 32 irgendwann in den Ruhestand gehst. Das darfst du sagen, ich nicht. Wie oft denkst du denn beim Schminken noch in Zellteilung durch deine Biografie?
Überhaupt nicht mehr.
Ja.
Weil ich habe auch in den letzten Jahren, da hat sich in diesem Bereich so unglaublich viel getan. Also ich selbst mit meinem Studienwissen von einst, ich glaube, ich würde mir heute vorkommen wie ein Erstsemester, Erstsemestling. Und das ist, ich lese immer wieder leidenschaftlich gern Artikel zu diesem Bereich, wenn sie was getan hat, sauge da alles auf, was ich mitbekomme, was ich mitkriege und bin hellauf begeistert, wie toll sich das entwickelt hat, aber es ist nicht mehr mein Gebiet, nein.
Aber wenn du nochmal ganz von vorne starten könntest,
ja,
welche Ausbildung würdest du beginnen oder was würdest du studieren heute?
Na, ich habe ja verschiedene Sachen gemacht. Ich habe ja Biotechnologie studiert, ich habe Verlagskaufstunte gelernt und dann auch noch auch ein schöner Beruf und dann noch Altenpflege.
Das ist gut, besonders gut.
Ich bin gut aufgestellt.
Ja, du bist eigentlich für alle Krisen gewappnet.
Ja, also ich habe leider ein bisschen Rücken, von daher ist Altenpflege eher schwierig.
Das heißt, du kannst auch notfalls deine Zuschauer, die dann natürlich immer älter sein werden als du, auch pflegen.
Meine Zuschauerlinge sind alle jünger als ich. Alle, Punkt. Und damit werden jetzt einige denken, hurra, mein Gott, was muss die alt sein?
Ja, das denken uns alle.
Aber nein, ich habe auch wirklich festgestellt, der Kern der Menschen, die bei mir im Publikum sitzen, die meinen Podcast hören oder was auch immer, sind deutlich jünger als ich.
Mhm.
Ja.
Ja, das bleibt irgendwann nicht aus.
Nein, das ist super.
Also früher war man der Jüngste und irgendwann ist man eben der Älteste.
Nee, es gibt auch Künstlerinnen, die wachsen mit ihrem Publikum. Und eines Tages stellen sie fest, oh, jetzt muss ich mich beeilen, in Rente zu gehen, weil mein Publikum schafft es körperlich nicht mehr ins Theater.
Ja.
Weil die 10 Jahre älter sind als ich.
Und einige verpassen auch den richtigen Zeitpunkt zu
das
gehen.
Das sowieso,
zumindest von
aber
der Bühne.
Lass uns jetzt bitte nicht über Dieter Hallermann
reden. Schön, dass du ihn namentlich nicht genannt hast.
Ach so, ist das ein Verbot? Darf man
den nicht essen? Ich habe das nicht behauptet. Das ja. Mein Gast darf das.
Okay. Ja.
Genau, aber jetzt müssen wir ganz kurz, zumindest für 5 Minuten, ein bisschen ernster noch werden, denn es geht um ein Jahr, das dich, glaube ich, auch sehr beschäftigt hat, nämlich das Jahr 2016. Da hast du gemeinsam mit Ryan Stecken auch eine, bitte hilf mir kurz, eine Künstlerin aus Berlin.
Ein Künstler,
nach dem wirklich schrecklichen Anschlag in diesem Pulse Club in Orlando, eine Mahnwache organisiert,
ja.
Am Brandenburger Tor in den Farben des Regenbogens. Magst du uns mal kurz mitnehmen, was das für eine Zeit damals für dich war, um was ging es und wie seid ihr damit umgegangen? Ihr habt das in die Hände genommen.
Also es ist ein Attentäter in den Pulse Club in Orlando reingestürmt mit Gewehren und hat in diesem Club auf der Tanzfläche und auch woanders in anderen Räumlichkeiten auf Leute dort geschossen, und zwar wahllos. Das war ein queerer Club, das muss man dazu unbedingt noch sagen, und der ist teilweise, was ich ganz, ganz, ganz widerwärtig finde, bis in die Toiletten rein. Da haben sich Leute in der Toilette verbarrikadiert und der hat sie durch die Toilettentür, durch die geschlossenen Toilettentüren wild erschossen. Die hatten keine Chance mehr, und da gibt es ganz, ganz schrecklich Notrufe, wie Leute noch ihre Verwandten, Bekannten und Freunde anrufen, auf die Mailbox sprechen oder Sprachnachrichten verschicken. Also alles ganz, ganz furchtbar. Es sind 51 Menschen, wenn ich mich recht entsinne, da wirklich auf bestialische Art und Weise ums Leben gekommen. Beim Attentäter gibt es verschiedene Geschichten, warum, weshalb, wieso er das jetzt gemacht hat. Das ist auf jeden Fall, fällt das in den Bereich der Queerphobie. Um es ganz kurz zu machen an der Stelle, und das war in der Nacht vom Samstag auf Sonntag, und wir sind ja am Sonntagmorgen Sonntagmittag mit dieser Nachricht in Berlin aufgewacht. Das hat mich geschockt im ersten Augenblick, weil ich dachte, das ist ein queerer Club und da rennt jetzt so ein Wahnsinniger rein und ballert da Bild vor sich hin, und das könnte auch ein Club bei uns sein. Es könnte genauso auch das Schwutz sein, das könnte das Esso sein oder irgendein anderer Club, dass da jemand reinstürmt und da Leute abschlachtet. Und nichts Geringeres war es, ja. Hat mich insofern schon sehr wirklich berührt, weil ich sofort anfing, was würde ich in diesen Clubs machen, wohin würde ich rennen, was um mich zu schützen erst einmal. Da hat man Bilder halt einfach im Kopf gehabt. Es war halt sehr, sehr plastisch damals für mich. Und am Montag habe ich dann gemeinsam mit Ryan, wir haben zusammen damals gearbeitet in einem Büro, und dann kam die Nachricht rein gegen 12 Uhr, dass exakt um 12 Uhr jetzt plötzlich am Brandenburger Tor eine kleine Mahnwache organisiert worden ist, und wir guckten uns beide an. Ryan war genauso geschockt. Er hat auch viele Bekannte in den USA und auch einige in Orlando, und Wir waren geschockt, wir waren sprachlos und dachten uns, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das war jetzt das Zeichen von Berlin als queere Hauptstadt, dass da auf einmal so ein um 12 Uhr mittags am Montag, wo kein Mensch kann, also fast kein Mensch, so eine Mahnwache stattfindet. Und dann haben wir die Bilder gesehen abends, wie dann so, ich sag mal, die typischen VertreterInnen von ein paar Institutionen und den Parteien dort Blumen hingelegt haben. Und das fand ich, es waren maximal 50 Leute, und das kann nicht sein. Ich glaube, einen Tag später, bin mir nicht ganz sicher, wie der zeitliche Ablauf war, habe ich dann Bilder aus London gesehen, wo ein ganzer Straßenzug voll mit Menschen waren, die alle dort, also wirklich rappedicke voll mit Menschen, die alle dort gemeinsam gesungen haben, Somewhere Over the Rainbow und andere Lieder auch noch, a cappella, ohne dass das irgendwie vom Band auch kam. Paris hat großartige Aktionen gemacht, andere Städte haben großartige, spontane Aktionen gemacht, und ich dachte mir, das geht nicht. Und Ryan und ich, wir waren sicher, Berlin braucht sowas auch. Wir fühlten uns um unsere Gedenkveranstaltung einfach betrogen.
Mhm.
Und daraufhin haben wir dann bei Facebook, das ging damals noch, eine Veranstaltung.
Für die Älteren, die das Portal noch kennen.
Ja, und für die Jüngeren, das war praktisch das TikTok der damaligen Zeit. Ich weiß gar nicht, ob TikTok überhaupt noch angesagt ist, da war ich ja nie.
Ja, ja, doch.
Also
doch. Läuft.
Okay, ja, ich war kurz da, aber das ist wirklich nicht meins. Und wir haben eine Veranstaltung angemeldet und haben dann bei der Polizei eine Demo angemeldet, halt mit bis zu 250 Leuten haben wir gerechnet. Und diese Veranstaltung explodierte an Zusagen innerhalb von 24 Stunden. Es wurde gigantisch groß. Es meldeten sich Leute bei uns, die sich beteiligen wollten, die uns helfen wollten. Wir hatten mehr Anfragen, als wir koordinieren konnten. Und am Mittwoch hatten wir dann die Idee gehabt, es wäre eigentlich schön, wenn dann zu diesem Zeitpunkt auch das Brandenburger Tor in den Farben des Regenbogens dann auch leuchten wird. Und das ist ein Verwaltungsakt. Das ist wirklich, dachte ich, kann nicht wahr sein. Da habe ich dann zu hören bekommen, wenn man das machen möchte, dann muss man erstmal einen Antrag stellen an die Senatskanzlei, den gut begründen, und die Senatskanzlei entscheidet das dann. Und das haben wir dann auch gemacht, haben diesen Antrag auch sehr gut begründet und haben dann sehr schnell auch eine Rückmeldung bekommen von wegen, sieht alles gut aus. Mhm. Wir werden das dann an dem und dem Tag, werden wir das dann als Senatskanzlei um so und so viel Uhr bekannt geben. Bitte vorher nicht veröffentlichen. Haben wir, ja, machen wir. Ja. 2 Stunden später kriege ich einen Anruf aus der Senatskanzlei, weil die Institution, die am Montag diese Mahnwache organisiert hatte, hat plötzlich einen öffentlichen Brief gestartet, warum denn das Brandenburger Tor nicht in Regenbogenfarben sollte, leuchtet. Und der habe dann den Regierenden angegangen. Man muss dazu sagen, wir waren leider auch im Wahlkampf bereits schon. In dem Jahr wurde gewählt in Berlin. Und da haben dann Parteien versucht, wirklich das Ding so ein bisschen auch nochmal für sich zu nutzen, um ein bisschen Stimmungmache zu betreiben. Und das fand ich halt nochmal sehr, sehr unangenehm. Und wir mussten uns dann an dieser Stelle gegenüber der Senatskanzlei von einer queeren Institution öffentlich, also ja, distanzieren, dass wir nichts mit denen und deren Brief zu tun haben. Was ich auch schon furchtbar finde. Und letzten Endes war dann alles in Ordnung und dann ging die Nachricht durch, ja, es gibt diese Mahnwache und das Brandenburger Tor wird in den Farben des Regenbogens erstrahlen und der Senat übernimmt die Gelder dafür, also stellt das zur Verfügung und dann...
Ja, und am Ende kamen ja auch über 6.000 Menschen.
Es kamen sogar weitaus mehr, wir waren über 12.000.
12.000 sogar.
6.000 ist die Zahl, die zu einem gewissen Zeitpunkt, genau.
Ja, einiges gelesen und da stand in vielen Artikeln 6.000, aber natürlich, richtig. Ich war auch vor Ort, ne? Also hab mir das auch, ich habe das mitverfolgt, aber es wirkte auch deutlich voller als mit 6.000 Zuschauern.
Richtig, die Polizei fragt dich zu einem gewissen Zeitpunkt, wie viele sind denn jetzt da?
Ja.
Und dann stehst du da und sagst, ich habe doch keine Ahnung, wir sind doch die Experten. Sagt die Polizei, na, wir brauchen von Ihnen als Veranstalterin erstmal eine Zahl. Und dann habe ich erstmal so blind 6.000 gesagt, das war zu dem Zeitpunkt, da war es ja noch nicht wirklich, da ging es noch nicht wirklich los. War das halt eine Zahl, dann hat die Polizei diese Zahl halt weitergegeben. Und dass es danach noch voller wurde, das spielte dann keine Rolle mehr. Aber letzten Endes, ob da 6.000 oder dass da 12.000 waren, wichtig ist, dass all die Leute, die kommen wollten, kommen konnten. Dass wir da hoffentlich eine schöne Gedenkveranstaltung hatten, eine schöne Mahnwache hatten. Und wir hatten, von der Politik hatten wir ehrlich gesagt in der Woche echt genug. Es durften keine Vertreterin von irgendwelchen Parteien oder Ämtern dort auftreten. Wir hatten lediglich Leute aus der Community und wir hatten den amerikanischen Botschafter damals gehabt. Das war noch einer von den anständigen BotschafterInnen der USA, die wir da hatten. Und der hat eine sehr, sehr gute und tolle Rede auch gehalten, fand ich. Ja, und dann am Abend, Sigrid Grajek hat das Ganze auch noch moderiert. Und dann am Abend irgendwann ging dann halt das Brandenburger Tor an. Und das war, dann sangen sie plötzlich Somewhere Over the Rainbow, nachdem das Ryan dann angestimmt hat. Und das war ein sehr emotionaler Moment.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. War sehr bewegend. Also viele Menschen haben da auch ihr Mitgefühl, ihrer Trauer, ihrer Wut. Auch der Wut, ja, es gab es ja auch vor Ort, Ausdruck verliehen. Man, dieses Unverständnis, warum das ein Mensch macht, ja, was da in ihm vorgehen muss, damit es so weit kommt. Ich hatte das erwähnt, weil es wichtig ist zu wissen, denn du stehst auch für Haltung, ja. In der Berliner Szene kennen dich viele auch durch deine zahlreichen Auftritte, durch deine Moderation. Um jetzt wieder ein bisschen humorvoller vielleicht zu werden, auch das ist wichtig in einem Podcast. Die schweren Themen, die müssen auch sein, und das ist auch wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Aber wie viel von dir selbst steckt denn in Margot? Und wo hört Margot auf und wer steckt in Margot? Und überhaupt, also jetzt kompliziert, klär uns mal auf.
Das ist nicht zu trennen. Das ist, also ich bin nicht schizophren, das ist eine Person. Wahrhaftig kann man sich im Fummel vielleicht ein paar Dinge leisten, die man halt in Zivil sich nicht unbedingt leisten könnte. Und man kann so ein bisschen im Fummel, ich sag mal, ein bisschen aufdrehen. Wobei Margot ist jetzt auch nicht unbedingt so die aufgedrehteste auf der Bühne. Da kenne ich noch ganz, ganz andere Leute. Es sind alles Charakterzüge von mir auch als Privatperson. Auch privat werde ich in meinem Freundeskreis auch Margot genannt. Also es nennt mich keiner mehr eigentlich bei meinem zivilen Namen.
Mhm. Der auch Margot heißt natürlich.
Ich habe Margot mittlerweile irgendwann auch in meinen Ausweis eintragen lassen. Also das finde ich ganz, ganz
glaube ich dir sofort. Wärst du nicht die Erste?
Natürlich nicht, nein. Ich meine, Hella von Sinn hat das auch machen lassen.
Aber du möchtest jetzt nicht ins Frauengefängnis.
Und nee. Nein, ich definiere mich definitiv als Cis-Mann. als Cis-Mann, den man mit Margot ansprechen darf. Mhm. So. Und
spannende Kombination.
Ja, und das sorgt für viel irritierte Gesichter. Für mich ist das mittlerweile völlig selbstverständlich. Ja. Und ich denke mal, okay, manchmal gucken mich die Leute ein bisschen irritiert an. Ja, aber du bist doch noch gar nicht Margot. Wie nenne ich dich jetzt? Jetzt nennst du mich auch Margot. Ich bin daher kein anderer Mensch. Ich bin der gleiche Mensch. Ich habe dann halt ein etwas stärkeres Tages-Make-up aufgelegt.
Sehr stark heute. Und, wenn ich das noch anbringen darf.
Ja, ich weiß, aber ich muss man ja irgendwie, ne? Man muss ja irgendwie zur Geltung kommen, auch gerade in so einem Podcast. Und dann trage ich halt nachher einen Rock anstatt einer Hose. Aber
wir sind alle froh, dass du überhaupt was anhast.
Das ist, was? Eine Unverschämtheit.
Ich bin ja auf alles vorbereitet im Podcast.
Die meisten sind sehr neidisch, wenn, aber egal.
Ja, ich weiß, der Neid lebt. Neid musst du dir wirklich verdienen, Mitleid bekommst du geschenkt.
Das ist wirklich wahr, ja, ja, genau. Ja. Nein, also es ist 100% ich selbst. Und was sein kann, das glaube ich durchaus, dass einige Facetten im Fummel etwas stärker zur Geltung kommen und andere etwas mehr in den Hintergrund geraten, aber es ist der gleiche Mensch.
Und fernab vom Fummel, oh Gott, wie bekomme ich jetzt diesen Übergang hin?
Ja, weiß ich nicht, versuch's mal.
Hast du eine Vollplayback?
Du liegst jetzt ja Operette. Eigentlich irgendwie.
Ich lieg schon am Boden.
Ich lieg schon im Graben eigentlich. Bist nee, schon in Gleis.
Ich wollte eigentlich auf eine Vollplayback-Operette zu sprechen kommen mit dem schönen Namen Die Fledermaus.
Die Fledermaus, das war 10 Jahre vor Orlando, also 2006. Ja. In der AA gab es immer ein Silvesterprogramm.
Sagst du uns nochmal kurz, was ist AA? Für was steht das?
AHA.
Ach, AHA.
Die AHA, die Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft West-Berlin. Und ich glaube, West haben die weg. Das ist nur die Allgemeine Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft Berlin ist das.
Sonst wäre es ja auch nicht allgemein.
Ja, ist richtig. Ja, stimmt. Ja, stimmt, allgemein sollen ja alle rein, richtig. Ja, genau.
Schöner Satz. Zurück zur Fledermaus.
Genau. Die hatten immer ein Silvesterprogramm. Das haben wir ein paar Jahre gemacht. Und 2005 war meine Kollegin Cora Fantastisch und ich ausgesetzt, da hatten wir einfach keine Lust und haben dann andere Leute mal das Programm machen lassen und wir saßen da im Publikum und irgendwann, also selbst meine Kollegin, die wirklich sehr lauffaul war und immer im Warmen bleiben wollte und es war ein kaltes Silvester, hat gesagt, sie hält es nicht mehr aus, sie muss raus, das geht nicht, sie erträgt sie nicht mehr, ist dann gegangen und wir haben uns geschworen, wir machen das nächste Silvesterprogramm auf jeden Fall wieder. Gesagt, getan, wir haben es uns geschworen und dann hat man sich noch eine kleine Pause von 11 Monaten gegönnt und stellte dann irgendwie im Dezember fest, verdammt, wir müssen noch ein Weihnachtsprogramm machen. Und ich hatte zuvor irgendwie auf einer Zugfahrt, warum auch immer, hatte ich mir mal wieder die Fledermaus angehört und hatte da eine Inszenierung, wo ich dachte, das wäre eigentlich, die ist so schrill, die ist so schräg, die ist so absurd auch teilweise, das könnte man als Vollplayback auf die Bühne bringen. Und dann habe ich die O-Ton-Piraten gefragt, die da für mich damals so ein Monopol auf O-Ton-Inszenierungen, abendfüllende O-Ton-Inszenierungen hatten, ob das in Ordnung ist. Und die haben gesagt, du machst was völlig anderes. Natürlich ist das in Ordnung, mach das doch. Also brauchst du auch keine Genehmigung von uns. Und dann habe ich die Kolleginnen in der AHA, also Allgemein Homosexuelle Arbeitsgemeinschaft.
Du hast sie sehr allgemein?
Ja, genau, sehr allgemein gefragt, was sie denn von Operette halten. Sie haben alle gesagt, sie finden es furchtbar. Hat gesagt, super, ich auch. Dann habt ihr die richtige Motivation, um an das Stück ranzugehen. Habt die Rollen einfach eingeteilt, meinte hier. Ich habe für alle Leute 2 CDs gebrannt. Das mag ich auch nicht vorstellen. Das Skript noch kopiert, eingescannt und kopiert, war eine Friemelarbeit.
Ja, das waren andere Zeiten.
Waren sehr andere
da
Zeiten.
Da merkt man wieder, wie alt und jung du gleichzeitig bist.
Dann ging das Ganze halt durch den Matrizenkopierer noch durch.
Was ist denn bitte ein Matratzenkopierer?
Ein Matrizenkopierer. Ach,
Matrizenkopierer.
Das hatten wir früher in der Schule gehabt. Das hatte immer, das war auch so, auf so recht gelblichem Papier, hatte eine blaue Tinte meistens, das roch immer.
Ja, genau,
das ist der Matrizenkopierer. Ja. Also ich glaube, das Ding heißt so, schlag mich jetzt bitte nicht, weil es falsch sein soll.
Ach, so heißt das?
Ja, jetzt setze ich es einfach mal so in den Raum.
Okay.
Punkt. Überprüf's einfach selbst, geht selber in den Faktencheck rein. Und,
ja,
Das ist auch sehr vernünftig. Das ist viel zu viel Arbeit, so ein Faktencheck. Und wir hatten dann 3 Proben. Und dann hatten wir 3 Aufführungen. Und es war sehr anarchisch, sehr chaotisch, aber das Publikum hat's geliebt und es war sehr schrill und sehr schräg. Und ich hasse das Wort schrill eigentlich, aber das war wirklich, es war großartig. Wir haben daraus eine sehr queere Inszenierung gemacht mit sehr schrägen, queeren Charakteren. Wir haben insbesondere toxische Männlichkeit. Den Begriff kannten wir damals noch gar nicht. Haben wir sehr aufs Korn genommen. Die toxischste, männlichste Person war ich in dem Stück. Ich war der Gabriel von Eisenstein. Bescheiden wie ich bin, natürlich die Hauptrolle.
Und ich hätte gedacht, du stehst als Fledermaus auf der Bühne.
Du hast die Operette nie gesehen.
Leider nicht. Da war ich noch sehr jung. Ja, sehr jung.
Merke ich schon. Mhm. Weil es kommt gar keine Fledermaus in dem Stück eigentlich drin vor.
Oh.
Eigentlich heißt es nämlich Die Rache einer Fledermaus und bezieht sich auf eine Geschichte zu einem Maskenball, den es in der Vorzeit dieser Operette mal gab. Und da war jemand als Fledermaus.
Aber dann zahle ich ja für die Fledermaus und sehe keine Fledermaus.
Ja, so ist es richtig.
Vollplayback ist ja auch das neue Live.
Du, aber im Hundekuchen sind auch keine Hunde drin.
Ja, und da kommen wir nämlich schon zum nächsten Thema, denn du bist auch Initiatorin gewesen des Satirepreises Goldene Jungschwuppe.
Ja,
es wird immer besser, das Niveau dieses Podcasts. Jungschwuppe. Ab wann geht's denn los mit so einer Jungschwuppe? Wann hört's auf?
Also, lass mich kurz.
Wann ist man nicht mehr jung?
Ja, lass mich kurz zur Fledermaus sagen. Es wurden insgesamt 27 Aufführungen meines Jahres dann draus.
Super.
Und ich kündige es an. Irgendwann wird's das Ding nochmal auf der Bühne geben. Ich weiß noch nicht wann, wie und warum. Aber
die neue Fledermaus, die neue Aufnahme.
Es wird die gleiche Aufnahme sein, auf jeden Fall als Basis. Aber irgendwann mache ich das nochmal. Es ist ja nur ein großes Ensemblestück. Die Goldene Jungschwuppe, mein Gott. Ich war Jugendgruppenleiterin bei Manometer. Und Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Und wir hatten im Jahre 2000 und 2001 hatten wir als kleines Frühlingsevent, so als Auftakt für die CSD-Saison, den Jungschwuppenfrühling. Da gab es diverse Veranstaltungen und ich hatte halt Lust gehabt mit ein paar anderen Leuten aus meiner Jugendgruppe. Mhm. Ich nenne gleich Namen, du wirst überrascht sein, wer in dieser Jugendgruppe alles war. Lust, eine Show zu machen. Und das Konzept, habe ich dann gesagt, wir erfinden einfach einen Fake-Preis, das ist die Goldene Jungschwuppe und das soll kein ernst gemeinter Preis sein, das soll eigentlich ein Preis sein, den keiner haben möchte, so ähnlich wie diese Goldene Himbeere als Gegenpreis zum Oscar.
Ja.
Und dann haben die Kolleginnen gesagt, ja super, sind wir mit dabei. Da hat meine Freundin und Kollegin Lisbeth Prölz hat dann diese Cora fantastisch angeschleppt, die ich dann kennenlernen durfte und mit der ich dann viele, viele Jahre ganz, ganz tolle Sachen auch fabriziert habe. In meiner Jugendgruppe, beziehungsweise in der jüngeren Jugendgruppe, war damals eine sehr, sehr junge Stella Destroy.
Mhm.
Mit der haben wir das gemeinsam gemacht und ich weiß nicht, ob du noch Kay kennst.
Ja, natürlich. Ja,
Kay hatte dann dort
Kay?
Auch.
Ja. Siegessäule?
Ja, Siegessäule. Ist sie ja nicht mehr.
Ja, aber war sie mal.
War sie mal, richtig. Ja, genau. Also im Magazin Siegessäule muss man dazu
sagen. Ja, genau,
sagen,
für alle, die es nicht kennen. Ja,
genau. Hat jetzt nicht irgendwie während ihrer Urlaubszeit da im Tiergarten rumgestanden. Und die war mit dabei und noch eine Daphne Debakel war mit dabei. Also das war eine Kombo, mit der haben wir dann ein Jahr lang noch ganz andere lustige, schrille Sachen gemacht. Wir haben dann in dieser Kombo auch noch Queens in Space auf die Bühne gebracht. Ein Space-Musical, wo Tunden an Bord eines Raumschiffes sind. Sie sind die einzigen 6 Besatzungsmitglieder und kommen dann von einem schrecklichen Abenteuer ins nächste und kommen eigentlich mit mehr Glück als Verstand immer aus der Sache raus, aber retten zufällig immer das Universum.
Also bei 6 Besatzungsmitgliedern war ich schon raus.
Sechs Besatzungsmitglieder.
Okay.
Ja, genau.
Gut, aber jetzt nochmal zu der Jungschwuppe, die lässt mich nicht los. Gab es dann auch eine silberne und eine bronzene?
Es gibt eine Platine, die habe ich dann
bekommen.
Auch noch? Ja, die habe ich bekommen, als ich dann mich verabschiedet habe aus dem Jugendbereich.
Schön.
Ja.
Ja, irgendwann ist es dann eben vorbei mit der Jugend.
Ja, ist dann. Danke.
Um dich nochmal darauf aufmerksam zu machen. Ich frage mich immer, woher nimmst du diese ganze Zeit? Denn seit 2017 lädst du ja auch noch prominente Gäste und auch bekannte Szenegesichter zu einem Koch-Talk ein und mit ihnen gemeinsam, ich glaube über Facebook, vielleicht jetzt dann irgendwann auch mal TikTok, auch wenn du es nicht magst, aber vielleicht bisher war es glaube ich über Facebook, zu kochen, zu plaudern und auch sich so ein bisschen den Fragen der Zuschauer zu stellen. Kannst du kochen? Ich kann es nicht.
Also also mein Mann sagt nein, ich sag ja, aber es ist bisher noch keiner gestorben, wenn ich was gekocht habe. Das ist glaube ich schon mal ein gutes Zeichen und es wurde meistens auch aufgegessen. Und ich glaube nicht, dass die Leute, die ich zum Essen einlade, dass die so viel Angst und Respekt vor mir haben.
Wer weiß.
Nein, definitiv nicht.
Und das ist eine Live-Show. Also ihr trefft euch dort, da ist auch alles eingerichtet, da ist auch alles echt. Also das Kochfeld geht auch an.
Ja, also ich fange mal so an. Das haben wir 2017 angefangen in meiner Küche. Und ich habe dann erste Freundinnen und Kolleginnen eingeladen, was meistens auch das Gleiche ist, meine Freundinnen sind auch Kolleginnen und umgekehrt. Das ist irgendwie in diesem Kollegenkreis. Wir sind alle wirklich sehr, sehr gut miteinander. Und das ist das Wunderbare. Da waren ganz, ganz tolle Leute auch mit dabei. Und das ist dann in der zweiten und dritten Staffel ist es dann irgendwie auch ein bisschen prominenter nochmal geworden, wo ich Leute kennenlernen durfte, mit denen ich mittlerweile auch befreundet bin. Und das war ja ganz, ganz große Sachen. Auch Kevin Kühnert war, ich sag mal, jedes Mal, wenn er ein neues politisches Amt inne hatte, war er wieder bei mir beim Kochen. Den kenne ich halt auch schon irgendwie seit 15 Jahren. Es ist wirklich, den kannte ich, da kannte ihn noch keiner. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt kennen ihn alle und mich kennt keiner mehr. Egal.
Naja, aber das ehrt ihn ja auch, dass er sich treu geblieben ist, auch immer wieder vorbeizukommen.
Ja, ja, ja.
Das spricht ja auch für dich als Gastgeberin.
Und er ist auch ein toller. Es ist wirklich, also nach wie vor ein Mensch, auch total super und sehr eloquent.
Da waren ja auch noch, Volker Beck war da, Gabi Decker, Ades Zabel, Sheila Wolf oder auch Julian F. Stöckel, die Stöcklerin.
Ja, die Stöckel. Ja,
so, wer hat denn als Koch so richtig versagt? Julian, ich habe da schon eine Vermutung.
Julian F. M. Stöckel, der hat meine Pfanne versaut. Das kann man einfach mal wirklich sagen. Er hat irgendwie Tomatenmark in meiner Pfanne ein bisschen anbraten wollen. Er hat's angebrannt, ehrlich gesagt. Und hat dann irgendwie Hähnchenstreifen, glaube ich, mit reingeschmissen. Es wurde nicht mehr weiter gewürzt. Es wurde nicht flüssig. Es wurde nicht geschmackvoll. Es war irgendwann... Ich weiß nicht, es war eine Kombination. Ich dachte dann irgendwie so, der hat noch nie in seinem Leben gekocht. Bei dem brennt auch Wasser an.
Hat er wahrscheinlich auch.
Ja, glaube ich.
Dafür hat er Personal.
Ja, das ist. Er geht gerne essen und er lässt sich gerne mal von mir einladen. Ah, ja. Ich gedacht, dass ich was für ihn koche, weiß nicht. Aber ich hatte jetzt auch zuletzt zum Beispiel, hatte ich Gail Tafts dabei oder Inka Bause. Also wirklich ganz, ganz tolle Leute mit dabei.
Ja, Inka ist ja auch super.
Ja.
Aber wer war denn ganz weit vorne? Also wer war denn der beste Koch?
Oh, da gibt's sehr viele. Das können wirklich unglaublich viele Leute wirklich sehr, sehr gut und lecker kochen. Da bin ich jetzt gerade wirklich ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Kann ich jetzt so nicht genau sagen, weil ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, 68 Folgen oder sowas gemacht mittlerweile und da habe ich dann wirklich die Übersicht verloren.
Und das Essen geht nie aus.
Das Essen geht nie aus. Es hast immer was zu sprechen darüber und was zu kochen natürlich.
Bekommt eigentlich das Publikum irgendwas ab am Ende?
Ja, das
darf man doch auch mal so ein bisschen naschen.
Genau, da muss man jetzt natürlich erwähnen, dass der Kochtalk seit diesem Jahr jetzt im BKA eigentlich stattfindet. Das Lustige ist, das BKA wollte ihn schon vor vielen Jahren haben. Dann kam was dazwischen, dann gab's Corona und man kam halt nie dazu. Und ich wollte es unbedingt immer mal im BKA-Theater haben. Und hab die aber auch nie gefragt, weil ich dachte, ah, das ist denen wahrscheinlich irgendwie zu blöd, weil es riecht danach dann im Theater und so eine Kochplatte hinstellen ist ja auch nicht ganz
unbedingt. Glaub mir, das sind noch die angenehmsten Gerüche.
Ja, das ist wahr.
In
das
Berlin.
Ist wahr. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich habe auch Kolleginnen, die schaffen es einen Raum innerhalb von 3 Sekunden unbewohnbar. Anderes Thema. Und
die lade ich nicht ein.
Die Liste gebe ich dir. Das wird eine lange Liste.
Super.
Und dann, also seit Anfang des Jahres sind wir halt live im BKA. Wir streamen auf YouTube übrigens. Das ist ganz wichtig. Natürlich auch Facebook, ja. Und auf Twitch. Das ist auch sehr wichtig.
Ja.
Auf Twitch heute gucken.
Total.
Die anderen Formate sind halt Hochkantformate. Das ist ein bisschen problematisch, weil du einen anderen Ausschnitt dann zeigen musst und dann wird's regietechnisch, bildtechnisch, wird's katastrophal.
Aber du bist ja auch so ein Hochkantformat. Gab es denn irgendwann mal einen Moment?
Was ist das denn jetzt?
Das ist eigentlich ein Kompliment gewesen, ja?
Ja.
Querformat ist doch nicht so schön.
Ja, andere Kollegen haben schon mal gesagt, für Margot wurde 16:9 erst eingeführt. Aber gut, ja.
Gut, aber gab es denn irgendwann einen Moment, in dem du als Margot an deine Grenzen gekommen bist? Hattest du mal so ein Tief?
Ja, definitiv. Ich hatte 2009 bis 2012 eine ganz, ganz furchtbare Depression gehabt. Also wirklich auch mit Burnouts, also Burnout, eine Burnout-Depression. Das war eigentlich die Kombination, aus dem ich habe das am Anfang gar nicht so erkannt. Ich habe mich wirklich über diese Jahre hinweg noch wirklich hinweggeschlichen. Und dann war zum Jahreswechsel 2011, 2012 war absoluter Tiefpunkt. Und da war wirklich, ich bin morgens aufgestanden, habe festgestellt, ich kann nicht aufstehen. Es bewegt sich nichts. Es geht nicht. Und man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Man ist wie gelähmt. Man weiß, die Beine bewegen sich, die kann man auch irgendwie bewegen, aber es funktioniert gerade nicht. Es ist, als ob da im Kopf ein Schalter umgelegt ist, der sagt, das bleibt jetzt ja mal alles da, wo es ist. Das ist eine, aus meiner Erfahrung raus, ist das eine Art Schonung des Körpers. Der Körper sagt jetzt hier, die Psyche sagt jetzt hier, Stopp, Schonung jetzt, du musst dich jetzt dringend schonen. Und dann, das war eine ganz, ganz schlimme Zeit und dann folgt noch ein paar Monate, in denen ich dann wieder mit Therapie auch da rauskommen musste. Das hat dann bis August, September gedauert. Ich glaube, bis August war es.
Genau. Aber das ist noch relativ schnell gewesen.
Das ist relativ schnell, weil ich mich auch wirklich sehr darauf konzentriert habe und was ich eigentlich am fürchterlichsten fand, war, dass mir alle möglichen Leute gesagt haben, von wegen, aber du hast doch 2 gesunde Beine, 2 gesunde Arme, natürlich kannst du arbeiten gehen. Mhm. Nee, kann ich eben nicht. Und weil das hat mich unter anderem erst dahin getrieben. Und da gab es noch viele andere Faktoren. Also das war so ein Moment, da war ich wirklich echt am Ende. Und wünsche ich meiner ärgsten Feindin nicht, und ich habe durchaus ein paar.
Die lade ich nächsten Monat ein.
Sehr gerne. Die ist aber eine sehr kurze Liste. Ich sage auch mal, das sind eigentlich keine Feindinnen, das sind eigentlich nur Neiderinnen. Selbst denen wünsche ich das nicht, weil das ist wirklich die absolute Hölle. Mhm. Wirklich absolut katastrophal.
Ja, das glaube ich sofort. Ja. Das ist eine Krankheit, die man sehr unterschätzt.
Vollkommen. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass das den Leuten klar wird. Es ist eine Krankheit. Ja. Die ist nicht Virus, Bazillen oder pilzbedingt irgendwie, sondern eine Krankheit der völlig anderen Art. Und auf solche Leute, damit muss man umgehen lernen. Das wissen halt leider nicht viele Leute, wie man damit umgehen kann. Und ich würde mir mehr Sensibilität in der Gesellschaft wünschen, dass Leute lernen, mit depressiven Menschen besser umzugehen.
Ja. Liebe Margot.
Stimmt auf den Nullpunkt.
Nö, wir kommen schon wieder nach oben. Dich ziehe ich schon wieder in die andere Richtung.
Okay, ja.
Wie reagiert denn deine Familie auf dein alter Ego? Gab es da schon kuriose Missverständnisse in deinem Umfeld?
Nee. Also meine Familie geht total cool. Mein Vater hat für unser Stück Queens in Space das Bühnenbild mit mir gemeinsam gebaut.
Ja. Schön.
Hat auch ein paar andere Sachen mit mir gebaut. Der unterstützt das voll. Jetzt ist er in einem Alter, wo er das nicht mehr so, als er ist gelernter Tischler, Schreiner, jetzt kann das nicht mehr so unterstützen natürlich, aber er ist sehr, sehr gerne mit dabei. Er schaut sich diese Veranstaltung wahnsinnig gerne an und ist unglaublich stolz, wenn dann eine Margot auf der Bühne steht und er weiß, das ist halt sein Kind, sein Produkt, was er hier in die Welt gesetzt hat. Und die unterhält sich jetzt hier gerade mit den ganz großen Leuten aus der Politik. Da sitzt ein Kai Wegner, da sitzt eine Franziska Giffey, eine Ricarda Lang, eine Bärbel Baas als Bundestagspräsidentin sitzt da. Oder er hat jetzt hier plötzlich die Inka Bausel, die er halt nur aus dem Fernsehen halt kennt und sehr zu schätzen weiß. Oder halt auch eine Gail Taft, die er von der Bühne halt großartig findet. Oder ein Tim Fischer halt. Das findet er einfach sensationell großartig. Und meiner Mutter geht's natürlich genauso. Sehr, sehr stolz auf mich, glaube ich.
Das ist schön. Schön zu hören. So, jetzt müssen wir unbedingt noch über die Kiez-Touren sprechen.
Ja.
Die finden ja auch schon jetzt seit 5 Jahren statt, seit Sommer 2020. Mhm. Einmal in der Woche, so begann es zumindest, oder vielleicht ist es auch immer noch so. Was hat es denn mit den Kiez-Touren auf sich?
Ja, also als allererstes musst du mal ganz kurz überbrücken.
Dumm. Mein Gast muss, ich möchte mal kurz, kurz beschreiben, was du hier machst. Du ziehst dich aus.
Nein, ich ziehe mich nicht aus. Oh, jetzt bin ich hier rangekommen, das musst du rausschneiden.
Ja, das passiert.
Guck mal.
Oh, ich bekomme ein Geschenk während der Aufzeichnung.
Frisch eingepackt.
Ach, genau. Das ist ja toll. Vielen Dank. Oh, eine Kiez-Tour-Tasse.
Genau.
Toll. Herzlichen Dank. Du bekommst einen Ehrenplatz.
Kaffeetassen kann man nie genug haben. Nö, kein Ehrenplatz. Einfach draus trinken.
Nee, neben der Schlager-Radio-Tasse.
Neben der Schlager-Radio?
Ja.
Nee, dann gib die Tasse
her. Dann wärst du schön hier. Hallo, ich liebe Schlager.
Das ist ja das Schlimme. Ne? Also alle sagen, sie finden
das Schlager... Das ist Schlagerliebe.
Nein, alle sagen, sie finden Schlager ganz, ganz fürchterlich. Aber dann bist du irgendwo in der Disco oder in der Bar und es läuft ein Schlager und alle können sie plötzlich mitsingen.
Ja.
Und sie machen es auch noch.
Das ist was ganz Friedliches.
Ja.
Ja. Aber zurück zu den Kiez-Touren.
Genau.
Danke nochmal für die Tasse.
2020.
Jetzt hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank.
Ich habe noch einige.
Hast du noch
einen Nachschub?
Ja,
keine Sorge.
Gut.
2020, wir erinnern uns alle, da gab es irgendwie so ein Virus, was um die Ecke kam und der Gesellschaft mal wieder die Party verdorben hat. Mhm. Und es war der erste Lockdown gerade vorbei und die Wirtinnen und Wirte machten im Neuendorf-Kiez ihre Bars auf und stellten fest, na nun, es kommen überraschend wenig Leute, was ist denn hier los? Und dann haben die festgestellt, naja, wir hatten nur in den letzten Jahren primär Touristinnen und Touristen da gehabt und die dürfen ja gerade alle nicht reisen, die sind also nicht da. Also müssen wir dringend den Berlinerinnen und Berlinern mal wieder unseren Kiez nahe bringen.
Mhm.
Das haben wir lange Zeit überlegt, das braucht also eine Marketingmaßnahme, was kann man machen? Und dann kam einer, der Silvio, der Chef von der Scheune, kam dann auf die Idee und sagte dann, warum machen wir es eigentlich nicht so? Wir haben diese Planung schon seit Ewigkeiten hier im Hinterkopf, aber setzen sie nie um. Wir nehmen einfach eine unterbeschäftigte Fummeltrine.
Weiß gar nicht, wen du meinst. Sprichst du von mir?
Nein, weiß nicht. Und schicken die mit Gästen durch den Kiez, lassen die Gäste noch Eintritt bezahlen und wir in den Läden füllen die Gäste einfach mit Schnaps ab. So, und dann hat er noch den schönen Satz gesagt, naja, und im Gegensatz zu Hamburg haben wir ja auch wirklich Geschichte noch zu erzählen. Das ist ein bitterer Satz, aber es ist wirklich so. Wir haben wirklich an diesem Kiez geht's um über 140 Jahre queere Geschichte. Mhm. Und das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Man kann wunderbar die Epochen an verschiedenen Lokalitäten so ein bisschen abzeichnen auch und miterleben. Wie war die Stimmung damals? Wie entstand dieser Laden eigentlich? Was ist der Grund eigentlich? Warum hat die Scheune eigentlich geschlossene Fenster, eine geschlossene Tür und so einen kleinen Spion nur und keine offene Tür? Sowas zum Beispiel. Und andere Bars haben das ja auch. Die Scheune hat immer noch einen Darkroom. Das ist ein...
Ja, da bin ich mal gespannt, wie du das jetzt erklärst.
Das ist, die Schwulen sind ja alles Hobbyfotografen und treffen sich dann abends in der Freizeit immer in einer verdunkelten Zelle, um ihre Filme zu entwickeln. So. Und
ja, hätte ich nicht besser erklären können.
Und zeigen dann halt sich gegenseitig ihre unterschiedlich großen Filmrollen. So, und okay, es ist ja dunkel halt dort und was im Keller passiert, bleibt halt auch im Keller. Bis auf das, was man 3 Tage später mit zum Arzt nehmen muss. Andere Geschichte. Und also da gehen wir wirklich quer durch die Geschichte durch. Wir lernen verschiedene Locations kennen. Wir sind nicht nur in den Bars drin, sondern auch in den Läden, die es dort auch noch gibt, Institutionen, die es dort auch noch gibt. Also wir sind in einem Buchladen drin beispielsweise. Wir sind in einem Schlüpferladen drin. Wir erfahren was über Fetische, über Fetischkleidung. Da sind wir in verschiedenen Fetischgeschäften drin, weil es gibt ja Lack, Leder, Rubber, Latex. Also es ist ja so ganz verschieden.
Und Margot.
Und Margot sowieso, ja klar. Stimmt, so ein Travestie-Fetisch.
Du hast Fetisch, eigene Fetisch-Richtung Margot. Hast du denn, ich stehe auf Margot.
Ja, weiß ich nicht, ja. Okay, ich habe einen Online-Shop, da kann man erwerben, wenn man das möchte. Ja.
Schön noch die Werbung eingestreut, aber zu Recht.
Aber ich habe immerhin die Internetadresse www.schlönske.de nicht genannt.
Hast du nicht genannt, nein.
Nein. Und wir gehen auch in einen Darkroom rein, noch vor der Benutzung. Also der ist gerade frisch und sauber gemacht worden.
Schön.
Zur Ladenöffnungszeiten rein. Wir besuchen das alte Eldorado. Das war eine der legendärsten Locations in den 20er, frühen 30er Jahren. Wir erklären, wie kommt es eigentlich dazu, dass der Paragraph 175 in der Weimarer Republik existierte und trotzdem in Berlin ein queeres Leben pulsierte. Mhm. Es waren gigantisch viele Läden in dieser Stadt, die queer waren. Wie kam es dazu überhaupt? Wie hoch war der Lesbenanteil beispielsweise dabei? Das ist auch eine spannende Information. Also da gibt es ganz, ganz vieles eigentlich zu berichten. Wir gehen in die 50er, 60er Jahre hinein. Die zweite queere Emanzipationsbewegung dann ab 69, 71 besser gesagt, die dann hier wieder startete. Wir reden natürlich auch über den fetten Einschlag HIV beziehungsweise AIDS, was unglaublich viel mit dieser Community auch gemacht hat. Einerseits sehr viel bewegt hat, andererseits aber auch unglaublich viel Menschenleben gekostet hat und wie es auch die ganze Energie aus dieser Bewegung wieder rausgenommen hat. Wir reden davon, wie es in den 90er Jahren plötzlich explodierte. Dann kam ein Bürgermeister, der einen berühmten Satz sagte und damit der erste offiziell geoutete Landeschef eines Bundeslandes in Deutschland war. Wir gehen dann auch über die Geschichte von Orlando, wobei ich da immer geflissentlich die Namen von Ryan und von mir weglasse, weil viel, viel, viel wichtiger finde ich persönlicher ist dieses Bild, dass dieses Brandenburger Tor, was Geschichte von über 200, deutsche Geschichte von über 200 Jahren eigentlich darstellt. Da ist der Napoleon durchgeritten, da ist der Kaiser durchgeritten, die Nazis sind da durchgeritten und marschiert auch. Es war Zeichen der Teilung. Und ich sag mal so, als Sieg über diese ganze auch wirklich zum Teil wirklich echt negative, schlechte, schlimme Geschichte, deutsche Geschichte, strahlt nun der Regenbogen auf diesem Brandenburger Tor. Das war ja auch nochmal so ein völlig neues Symbolbild, was ich dachte, wenn dieses Bild um die Welt geht, zeigt das einfach, wie wichtig und queer relevant diese Stadt eigentlich ist und wie offen wir ja auch sind und auch weiterhin sein wollen in Berlin. Also dahin geht's noch bis hin halt zu Corona und dann halt zur Gründung der Kiez-Tour.
Ja, und das ging los im August 2020, wenn ich richtig informiert bin. Biggie van Blond hat bei 40 Grad gefühlt.
Ja.
Mit 12 Leuten ist sie das erste Mal durch die Mordstraße gezogen, aber es gab ja kalten Prosecco, wie man hört.
Bei der ersten Tour war ich nicht mit dabei. Ja. Wir hatten eigentlich alle 2020 unglaublich viel Zeit ausgerichtet. An dem Tag hatte ich keine. Aber sie hat die ersten Touren gemacht. Dann haben sie alles und mich noch mit dazugeholt, beziehungsweise waren wir von Anfang an gleich mit ins Boot geholt worden. Aber Biggie sollte halt die ersten Touren machen. Das war auch vollkommen in Ordnung. Und da haben wir uns abgewechselt. Ich habe so ein bisschen die Koordination dann übernommen. Und irgendwann kam es dann halt wieder zum Lockdown. Ja, dann musste alles wieder geschlossen werden. Dann ging es wieder auf. Dann konnte man, aber dann musste man irgendwie mit Namenslisten und Adresslisten arbeiten und dann durften nur so und so viele Leute in einen Laden mit so und so viel Quadratmeter rein und man musste dann einen Spritzschutz irgendwie tragen, weil Masken hatte man noch nicht so richtig. Da hatten wir auch Dinge, von denen ich heute auch sage, ja, damals war es auf dem aktuellen Stand dessen, was wir wussten und was möglich war, Corona-konform aus heutiger Sicht war das definitiv nicht, aber wir wussten halt einige Dinge auch einfach mal nicht. Ja. Ich erinnere da an das wunderbare Video, wo wir dachten, es sei eine Schmierinfektion und Ursula von der Leyen die Europa-Hymne zweimal summt, während sie sich die Hände wascht. Dieses Video ist ja relativ schnell verschwunden, ja. Und zwar kommentarlos verschwunden, nachdem man festgestellt hat, es ist keine Schmierinfektion, es ist eine Tröpfcheninfektion, das ist doch ein anderer Weg. Verdammt.
Mhm. Aber von den Schmier- und Tröpfcheninfektionen jetzt nochmal kurz zum SM-Apartment, denn
ja,
auch das
gerne, ja.
Schaut ihr euch ja an, wenn es nicht gerade belegt ist.
Ja.
Also nein. SM steht für Sadomaso.
Ja. Richtig, ja.
Und da ist dann auch was los, oder?
Das hatten wir bei der alten Tour mit dabei. Das ist bei der aktuellen Tour nicht mit dabei, weil der Laden, über den wir da rein könnten, da kommen wir jetzt leider immer zu spät hin.
Ach,
weil,
Mensch.
Genau.
Wann geht's denn los bei euch, wenn ihr zu spät seid für den Laden?
Ja,
ach so, da ist dann schon was los, meinst du?
Nee, 17:30 geht's mit der Tour los, ging es damals auch schon los. Aber nachdem ja die Kiez-Tour, ich habe die 2023, habe ich im Kiez mal nachgefragt, wie sieht's aus, startet ihr die Kiez-Tour wieder? Und die Wirtinnen und Wirte sagten, Margot, wir haben gerade alle kein Personal, wir müssen selbst hinterm Tresen stehen und arbeiten.
Ja.
Das klang jetzt gerade so, als sind die Arbeiten nicht gewohnt, das sind sie natürlich. Wir müssen gerade selber hinterm Tresen stehen, weil wir kein Personal haben.
Ja.
Punkt. Wenn ihr das selber in die Hand nehmen könnt und das organisieren könnt, wir sind auf jeden Fall mit dabei, aber wir können es nicht mehr organisieren, macht das selbst.
Verstehe.
Ja, habe ich gesagt, gut, wenn, dann muss ich jetzt alle Läden im Kiez anschreiben. Und denen sagen, wir starten das wieder und ihr habt jetzt die Gelegenheit mitzumachen.
Na, du brauchst einfach einen Schlüssel für alle Locations. Kannst du doch selber alles einschenken. So ein Universalschlüssel?
Bin ich die Hausmeisterin vom Neuendorf.
Also wenn ich jemanden vertraue, dann dir nicht.
Genau.
Ja. Ich hatte übrigens auch gehört, Zara Leander hat sich mal unter den Tisch gesoffen. Stimmt das?
Ja, lass mir kurz die eine Geschichte noch zu Ende
erzählen. Du kennst sie ja wahrscheinlich noch.
Ich hatte so viele Locations jedenfalls dabei gehabt, dass sich die Zeit einfach verlängerte.
Mhm.
Hinzu kam auch noch, dass wir unglaublich viele geschichtliche Fakten noch hinzubekommen haben und Informationen erlangt haben. Wir haben noch ein bisschen was daran erarbeitet und die Tour wurde einfach so lang und der Laden, um den es da jetzt geht, der macht, glaube ich, um 18:30 oder 19 Uhr macht der zu.
Okay.
Und da sind wir halt einfach noch nicht. Von daher ist das Fetisch-Apartment jetzt leider raus.
Aber
wir
haben Mensch.
Ganz viele tolle andere Sachen und ich würde mir wünschen, die würden länger aufhaben. Dann bin ich da auch sofort wieder bei denen drin. Ich finde das nämlich großartig.
Aber das bekommen wir hin.
Das bekommen wir hin. Ja. Zara Leander hat sich in einer der Locations regelmäßig sich unter den Tisch gesoffen, wenn sie in Berlin war, ja. Richtig.
Und kann man auch da, gibt es da einen Namen dazu, zu dieser Location? Die gibt es ja wahrscheinlich nicht.
Ja, doch, die Location, ja, die, gut. Den,
also, oder ist das nicht bekannt?
Es ist immer noch eine queere Location, hat jetzt einen anderen Namen. Welche Location das ist, das erfahrt ihr auf der Kiez-Tour.
Ah, sehr spannend. Und dann kommen wir noch zu Claire de Waldorf und Marlene Dietrich. Die waren nämlich auch schon mal im Eldorado.
Richtig, genau, ja. Und im Eldorado gucken wir uns auch noch ein Überbleibsel vom alten Eldorado an. Da ist nämlich noch was übrig. Aber das erfahrt ihr auch nur bei
Kiez-Tour.
Unserer Kiez-Tour.
Nein, da gehen wir hin. Da
möchte noch sagen, exklusiv, es ist nur bei unserer Kiez-Tour. Es gibt schon andere Touren, die das erfragt haben, weil sie es rausbekommen haben, dass ich das habe.
Okay.
Und Gott sei Dank sagt die Ladeninhaberin, nee, das hat nur die Margot für ihre Tour. Das finde ich sehr, sehr gut.
Und bist ja auch das Original.
Ja, was heißt Original?
Ja.
Also ich meine, Stadtführung habe ich auch nicht erfunden.
Ja, aber irgendwann ging es ja mal los mit der Kiez-Tour und da warst du ja schon mit beteiligt.
Da war ich schon mit beteiligt, ja, aber es gibt auch andere Stadtführungen dort im Kiez, die machen natürlich nochmal andere Führungen und die wollen das halt natürlich alle gerne haben, was ich natürlich sehr gut verstehen kann, aber...
Spricht ja für euch.
Spricht sehr für uns und wir haben ein unglaublich, also ja, das ist wirklich, wenn du mit dieser Kiez-Tour durch den Kiez gehst und du kommst von einer Location in die nächste, wie herzlich die ganzen Leute dort in den, und meistens sind es auch noch die Chefinnen und Chefs selber, die diese Kiez-Tour dort empfangen, die legen ihren Dienstplan extra so, dass sie an diesem Tag, wenn die Kiez-Tour kommt, persönlich dort sind und persönlich über ihren Laden sprechen können, über die Bedeutung, die Historie, und sie lieben diese Kiez-Tour einfach. Du wirst da so herzlich willkommen. Das hätte ich mir so nicht schöner vorstellen können. Ich muss gestehen, ich hätte es mir noch nicht mal erträumt, dass das so toll ist.
Oh Mensch, also da muss man unbedingt hin. Also ich werde mich jetzt gleich mal anmelden.
Ja.
Wir sprechen über die freien Termine.
www.kieztour.net.
Die Domain, die du nicht genannt hast.
Die ich nicht genannt habe.
Für die Werbung, die du nicht gemacht hast. Gibt es denn eine Berliner Ecke, die dich auch mal nervös macht? Du wirst ja nicht nur in Schöneberg unterwegs sein.
Nee, ich bin in vielen Ecken unterwegs. Gibt es eine Ecke, die mich nervös macht?
Außer dein Schlafzimmer.
Nee, das macht mich nicht nervös. Nein, also. Das macht mich nicht nervös. Da bin ich nur freudig erregt.
Hm.
Und Nee, was mich nervös macht, also Zehlendorf finde ich ja ziemlich gruselig. Das macht mich sehr nervös. weil das so eine nicht integrierte gesellschaftliche Gruppe ist, die sich als Parallelgesellschaft entwickelt hat und wirklich glaubt, sich nicht mehr an den gemeinschaftlichen Aufgaben in unserer Gesellschaft beteiligen zu müssen. Stichwort Erbschaftssteuer. reichte schon.
Spiegelt natürlich nicht die Meinung aller Anwesenden wider, sondern nur die Meinung des eingeladenen Gastes.
Ja, da habe ich mich gefragt, wo ich Angst habe.
Ja, so, ja, absolut.
Wo ich Angst habe. Nee. Nein, ansonsten, ich war letztens war ich gerade auf einem CSD sehr weit draußen in einer sehr, sehr kleinen Stadt gewesen, wo ich Schirmherrin war.
Mhm.
Und ich war in Neubrandenburg.
War eigentlich Schirmfrau, oder?
Es war, bitte?
Eigentlich ja Schirmfrau.
Schirmfrau, ja. Schirmherrin, ja. Aber Schirmfrau.
Naja, Herrin, ja, Herrin schon irgendwie, aber Frau würde ja dann.
Ja, da bin ich auch gerne Herrin dann in dem Augenblick.
Okay.
Gerade weil halt ein paar Figuren dort halt, ich sag mal so, ein CSD in Neubrandenburg zu organisieren, ist bestimmt keine leichte Aufgabe. Ich glaube, es ist der zweite, dritte CSD, den sie dort machen können. Aber es kamen Leute, es kamen, glaube ich, 2000 Leute. Das war wahnsinnig viel. Der größte, den die bisher jemals hatten. Und das in einer Stadt, die, ich sag mal, doch ein gewisses politisch-rechtslastiges Problem hat. Und jetzt ist ja die Absurdität. Und ich hatte das letztens auch gerade erst gehabt. Ich werde ja gerne mal queerfeindlich irgendwie gerade insbesondere von Rechtsextremisten und Rechtspopulisten und Rechtsabgedrehten irgendwie angegriffen. Verbal, mündlich, schriftlich, in jeglicher Form. Die fangen dann auch noch absurderweise, das ist ja immer ein Fehler, mit mir an zu diskutieren. Und da hast du ja eh schon verloren, wenn du mit mir anfängst zu diskutieren. Und der fing dann an irgendwie von wegen, ja, mein linksgrünes Dasein, wo ich den kann sich politisch offensichtlich auch nicht einschätzen. Also ist ja alles, was nicht deren rechts, deren rechtsextremistischer Sichtweise entspricht, ist ja gleich linksgrün. Ja, also das ist ja nun auch völlig absurd. Und dann fangen solche Leute gerne an, mit mir zu diskutieren. Und irgendwann dreht es sich dann so, dass die anfangen, mir klarzumachen, dass sie ja insbesondere ausländerfeindlich sind und vor allen Dingen migrantenfeindlich und muslimfeindlich, weil die Muslime, und dann kriegst du so Zitate aus dem Koran plötzlich, wo dann steht, dass der Koran ja homophob ist. Also abgesehen davon, dass es auch in der Bibel solche Stellen gibt, ist dann die Absurdität, auf einmal ist der Nazi ja vermeintlich an meiner Seite, weil er möchte mich ja vor den Muslimen beschützen, wo ich dann sage, jetzt musst du dich mal entscheiden. Bist du jetzt gegen queere Menschen, dann bist du ja eigentlich auf der Seite des Islam und der Islamisten besser gesagt, muss man ja sagen, und der Queerfeindlichkeit, die du gerade selber dort propagierst, dann seid ihr ja eigentlich praktisch auf gleicher Stufe. Oder bist du jetzt an meiner Seite? Aber dann bist du ja offensichtlich nicht mehr queerfeindlich. Also jetzt musst du dich mal ein bisschen entscheiden. Irgendwohin gehörst du jetzt ja nun. Und das fand ich ganz interessant, dass die Leute da irgendwie selber noch nicht mehr merken, dass sie sich in einem absoluten Widerspruch befinden.
Ja, ja, umso wichtiger ist, dass man Präsenz zeigt, dass du auch Stellung beziehst. Das tust du ja seit vielen Jahren in Neubrandenburg. Und die Organisatoren sind da sicherlich auch sehr froh und glücklich, wenn du vorbeischaust. Liebe Margot, wenn die Schlönzke Margot ein Möbelstück wäre, ja. Welches und warum?
Wahrscheinlich eine Chaise Longue.
Oh. Und warum?
Ja, so eine Kombination zwischen Sofa und Sessel kann sie nicht so richtig entscheiden.
Ja.
Unglaublich alt. Das hat heute keiner.
Das hättest
mehr.
Du nicht erwähnen müssen, das wissen wir auch.
Ja, ne, aber ich sag mal, sehr einmalig heißt, weil es wirklich ist, hat Seltenheitswert. Gibt es so nicht, hat einen sehr, sehr eigenen Stil einfach.
Ja.
Es hat eine Einmaligkeit halt, ist unverkennbar und und ist sehr bequem und sehr weich.
Ja, weich bin ich sofort dabei. Da schließt sich dann die nächste Frage an, die ich unbedingt auch noch stellen muss, nämlich was würdest du machen, wenn du für einen Tag Bundeskanzlerin wärst im Drag?
Auf Bayer. Oh Gott, so unglaublich viel, glaube ich, was ich da machen würde als einen Tag im ich bin ja schon Bundestranzlerin bei mir im Schattenkabinett.
Seit vielen Jahren?
Seit vielen Jahren, genau, richtig. Und da bewerben sich die Leute ja immer bei mir, die ganzen PolitikerInnen, auf ein Ministerium in meinem Bundestranzlerinnenamt. Oder in meinem Schattenkabinett, besser gesagt. Was würde ich machen? Ich würde wirklich für ein gerechteres Steuersystem sorgen, Punkt eins. Punkt zwei ist, ich würde sofort alle Mittel und Wege starten, die AfD zu verbieten. Bin ich ganz konsequent, weil ich sie für wirklich dramatisch demokratiegefährdend halte. Und das habe ich bei den anderen Parteien nicht. Da gibt's auch Parteien, wo ich sage, würde ich nie im Leben wählen. Aber die sind nicht demokratiegefährdend für mich. Und ich würde ab sofort Queerphobie und Rassismus abschaffen. Und natürlich auch Antisemitismus und Co., diese ganzen Radikalen, das würde ich alles per Gesetz abschaffen.
Da hast du dir viel vorgenommen. Wenn du das alles in einem Tag schaffst, dann Respekt.
Es ist auch nicht ganz realistisch, befürchte ich. Aber du hast mich gefragt, es ist auch nicht ganz realistisch, dass ich jemals Bundeskanzlerin werde.
Wer weiß, kannst du auch schon Bundespräsident werden oder Bundespräsidentin. Über 40 bist du ja.
Ich bin immer noch 25. Ja, als Bundespräsidentin, also ich muss gestehen, ich habe die letzten Monate unseren aktuellen irgendwo vermisst.
Ja, der ist eben viel unterwegs in Deutschland. Wir haben ja auch ein paar Bundesländer.
Ja.
Sei mal nicht so hart.
Ja.
Okay. Wenn du in der Hölle auftreten müsstest.
Das mache ich jeden Tag. Ich bin im Berliner Straßenverkehr unterwegs. Ich bin in der Hölle.
Also ja, im Sommer auf jeden Fall.
Und als Fahrradfahren hast du in dieser Stadt eh keine Chance.
Also ja, in der Originalhölle.
In der Originalhölle.
In der Originalhölle. Ja. Wer sitzt in der ersten Reihe? Und jetzt nehmen wir mal die Politiker aus, damit es ein bisschen spannender wird, weil da weiß ich genau, wen du erwähnst. Nee, ja, keine Politiker jetzt.
Ich hätte jetzt gerade so einen Führungsstab der USA und Russland da gerne hingesetzt und noch ein paar andere DespotInnen.
Nee, ich sage, abseits,
Hölle muss auch für die halt sein.
Ja,
ne?
Abseits der Politik. Ja.
Okay, wer sitzt da bei mir in der ersten Reihe? Also ist jetzt die Frage, soll es für die Hölle werden oder soll es für mich die Hölle werden?
Ja, du musst das ja so formulieren, dass du danach nicht verklagt wirst. Also.
So, was ist denn? Das ist ja meine persönliche Meinung, die wir
gerne
äußern dürfen.
Ja, immer raus damit.
Sprechverbote hier.
Mach.
Nein, also auf jeden Fall müssten da meine Feindinnen natürlich sitzen, wobei das wird eine sehr einsame Veranstaltung, sage ich nach wie vor.
Da muss ja auch nicht viel los sein in der Hölle.
Es sind nur zwei Personen.
Ach so.
Das glaube ich, also und ich rede auch
Du musst die jetzt auch nicht nennen, also alles gut.
Um Gottes Willen, es sind auch nur, also ich würde auch nicht mal
als Menschen, die man nicht unbedingt immer, denen man nicht immer begegnen muss.
Nee, ich glaube ehrlich gesagt, also ich habe kein Problem, denen zu begegnen. Ich glaube, es wird für sie die Hölle, wenn sie meiner Show zugucken müssen. Für die eine deshalb, weil sie dann das dort sieht, was sie selbst halt immer gerne erreichen wollte und nie erreicht hat. Das ist wirklich, die ist sehr neidzerfrissen. Darf man das sagen?
Ja,
das ist,
darf man schon.
Tut mir,
bin ich
mir
auch.
Sehr leid. Das ist, nein, das bist du nicht.
Bin ich nicht.
Nein.
Okay.
Nein, das bist du wirklich nicht. Nein. Nein, ich kriege das immer mit, wenn ich irgendwie so ein bisschen mal auf mich mal stolz bin und mal sagen, oh Mensch, jetzt habe ich mal irgendwie eine Kleinigkeit erreicht, kommt so eine fiese, aber leider auch ehrlich gemeinte Breitseite von ihr. Und denke, das kann einfach nicht wahr sein. Warum ist sie so? Warum gönnt sie einem das nicht? Ich gönne ja auch ihre Auftritte, die sie da irgendwo mal irgendwie hat und freue mich auch mal, wenn sie was Schönes erlebt. Das tut sie ja auch. Also du siehst, wir haben Kontakt.
Naja, aber dann ist man oft ja mit sich selbst nicht im Reinen.
Ja.
Oder? Wenn man
ja,
da
ja,
nicht
genau.
drüberstehen kann.
Ja, genau. Und von daher weiß ich auch gar nicht, ob das wirklich wollte eigentlich für sie während ein Showprogramm von mir. Es ist wirklich schwierig, wer sich diese Show von mir ansehen sollte.
Ja, vielleicht ist es ja auch niemand. Vielleicht ist dir auch eine Friedliebige gegenüber und alle, du wirst eben im Himmel landen und die Hölle niemals sehen.
Da ich weder an Himmel noch an Hölle glaube und ich ganz genau weiß, dass ich erstens unsterblich bin.
Was bist du?
Und zweitens nach meinem Tod ohnehin nichts mehr kommt, also für mich zumindest nichts mehr kommt, ist mir das mit Himmel und Hölle eigentlich relativ egal.
Unsterblich ist auch dieser Podcast, zumindest von der Länge her, denn wir haben die Stunde jetzt gleich erreicht.
Oh Gott.
Und müssen leider jetzt ein bisschen zum Ende kommen.
Bitte, ja, mach schnell.
Aber, also während andere einfach nur durch Berlin laufen, liebe Margot, hast du uns heute so ein bisschen durch Haltung, Humor und High, hier ist ja die Hauptstadt, gezeigt und auch dein Leben. Und hast, glaube ich, auch uns nochmal so ein bisschen gezeigt, dass Drag mehr ist als Lippenstift. Es ist auch Widerstand mit Witz, mit Geschichte, mit Glitzer und manchmal eben auch für eine gute Stadtführung in der Welt, vor allem in Berlin. Also ich danke dir sehr für die Stunde, für diese spannende Unterhaltung. Hat großen Spaß gemacht und freue mich, wenn wir uns bei nächster Gelegenheit wieder hören und wünsche dir von Herzen alles erdenklich Gute weiterhin.
Das wünsche ich dir auch. Dein Zuhörling auf jeden Fall geht mit offenen Ohren, offenen Augen, offenem Herzen durch die Stadt und genießt das Leben und lacht einfach mal wieder. Dankeschön für die Einladung.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.